Die Bibel, die berichtet ja mehrere Male, dass Jesus sich zurückzog, um zu beten und mit seinem Vater zu sprechen. Ja, ich habe mir das schon manchmal vorgestellt, wie das wohl ausgesehen haben mag. Hat ja Jesus da auch seine Nöte vorgetragen mit diesem ganzen Volk, was ihm nicht glauben wollte und die immer nur hinterherliefen, weil sie was Spektakuläres erleben wollten. Und diese Jünger, die auch wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem begriffen haben, was er da getan hat. Wir wissen das nicht. Und Jesus hat auch nie darüber gesprochen. Irgendwo, ich habe es nirgendwo in der Schrift gefunden, dass wir wissen, was er denn konkret mit seinem Vater besprochen hätte. Wir haben gestern mit dieser sehr herausfordernden Stelle in Markus 9,29 aufgehört. Diese Stelle mit dem mondsüchtigen Jungen, den die Jünger versucht haben zu heilen, so wie ihnen das ja vorher schon oft gelungen ist. Und Jesus ist ja nicht da, der ist mit seinen drei besonderen Jüngern, Apostel, mit Johannes, mit Andreas und mit Petrus ist er auf dem Berg der Verklärung, der ist also nicht da. Und als sie runterkommen, ist das Drama eben komplett, sie können ihn nicht heilen und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, ja, funktioniert ja auch sowieso nicht. Und man hört darüber immer verschiedenste Auslegungen, aber das, was ich dazu bisher gehört habe, das fand ich auch immer ein Stück weit unbefriedigend. Aber Jesus sagt ganz deutlich, dass wir hier durch unser eigenes Tun nichts ausrichten können, sondern dass dieser Geist, den dieser Junge offensichtlich hat, dass er nur durch Gebet ausgetrieben werden kann. Manche sagen ja auch, Übersetzungen fügen auch noch zu, durch Gebet und Fasten. Das habe ich also sowieso gar nicht verstanden. Also, wenn man das wörtlich nimmt, dann heißt das, wir müssen noch mehr beten und wir müssen sogar fasten, damit wir hier Vollmacht bekommen. Aber in Lukas 18,1 gibt es einen sehr interessanten Hinweis. Und da sagt, heißt es, Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Und dann folgt dieses Gleichnis von dem gottlosen Richter. Dieser Richter, der von der armen Witwe da bedrängt wird und die dem so lange in den Ohren liegt, dass er schließlich nachgibt, weil er Angst hat, dass er noch Prügel von ihr kriegen wird. Also, so wie ich das bisher ausgelegt bekommen habe, in der Regel immer war das so. Also, man muss so beharrlich dranbleiben und lange beten und bitten, bis Gott endlich hört, genauso wie dieser Richter. Irgendwann wird er ja hören, so wie der Richter auch letztlich Ruhe gibt und hört, so wird Gott dann auch irgendwann uns erhören. Ich fand das unbefriedigend. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Lukas 18, 7, 8. Da heißt es, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Unverzüglich. Wir müssen also Gott nicht so lange in den Ohren liegen, bis er endlich hört. Von ihm aus gesehen wird er nicht zögern und unverzüglich handeln, denn wir sind seine Auserwählten. Aber dann fügt Jesus einen bemerkenswerten Satz an. Lukas 18, 9. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Also ich denke, dieser Ausspruch weist auch prophetisch in die Zeit nach Jesus, in unsere Zeit. Werden wir glauben können, was er für uns tun kann und will und was er für uns schon getan hat? Werden wir wertschätzen können, dass wir in Jesus Christus einen Bund mit Gott haben und er als unser Bundespartner deshalb verpflichtet ist, sich zu kümmern? Werden wir das glauben können und eine entsprechende Erwartungshaltung entwickeln können? Jesus, der sieht ja unsere Schwierigkeiten schon im Voraus. Das ist ja einerseits tröstlich, aber andererseits müssten wir dann auch eine Antwort finden, und zwar bei dem, was er sagt. Und an diese Begebenheit hier gerade schließt sich das Beispiel mit dem Pharisäer und dem Zöllner an. Der Pharisäer, der betet voller Selbstgerechtigkeit und dankt Gott, dass dieser ihm hilft, so wunderbar vollkommen zu leben, zu fasten und zu spenden. Und er schaut mitleidig auf diesen Zöllner herab, diesen verhassten Steuereintreiber und Betrüger. Dieser Zöllner aber steht im Bewusstsein seiner Schuld vor genau diesem Gott. Und er bekennt diese ganz einfach. Lukas 18, 13. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Stolz auf die eigene Leistung und Tugend, auf die Selbstgerechtigkeit, das führt zum Absturz. Aber der Appell an Gottes Gnade wird immer das Herz Gottes erreichen. Lukas 18, 14, ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause, der Zöllner, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Im ersten Beispiel ermahnt uns Jesus zu Ausdauer und Geduld, ohne am Willen Gottes zu zweifeln, dass er uns erhören wird. Hier warnt er vor Stolz, Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit. Ganz offensichtlich gibt es Hindernisse, die die Erhörung unserer Gebete verhindern. Matthäus 6, 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Auch ein sehr wichtiger Hinweis. Und alle, die von uns, die im Gebetsdienst stehen, kennen diese Situation, dass die Menschen, die Gebetsunterstützung brauchen, erst lang und breit erzählen, wie ihr Problem aussieht und was sie jetzt brauchen und was Gott nun tun soll. Und davon haben sie meist sehr genaue Vorstellungen. Und wir lassen uns dann dazu verleiten, darauf ausführlich zu antworten, und oft entsteht ein regelrechtes Seelsorgegespräch. Das hat natürlich seine Berechtigung, aber wenn es um Gebet geht, ist das nicht die richtige Vorgehensweise, wenn man den Worten Jesu folgt. Das ist für uns herausfordernd, weil wir seit Jahrhunderten so humanistisch programmiert sind, alles verstehen und erklären wollen. Und das geht ja nur mit vielen Worten. Aber Jesus sagt, wir plappern wie die Heiden. Die Heiden, die unseren Gott nicht kennen und nicht wissen, was er für uns tun kann und in welcher Position wir sind. Es sind nicht die vielen Worte, die uns Erhörung bringen werden, sondern die Macht der Worte, die Vollmacht. Über unsere Vollmacht, da haben wir schon nachgedacht, über den Stand, den wir vor Gott haben. Über die Macht der Worte, darüber werden wir noch sprechen müssen. Kommen wir auf unsere Anfangsfrage zurück. Was hat Jesus gemeint, als er sagte, dass dieser Geist nur durch Gebet ausgetrieben werden kann? Als dieser Mann von Gerasa von ihm befreit wurde, der von einer Legion Dämonen besessen war, da hat Jesus nicht gebetet, sondern nur befohlen. Lukas 8, 29. Auch bei allen anderen Wundern, Befreiungen, Heilungen betet Jesus nicht, sondern befiehlt oder spricht. Meist nur sehr wenige Worte. Selten sind es mehr als 10. Müsste man nachzählen. Was meint Jesus? Schauen wir uns die Geschichte noch einmal an. Die Jünger folgen dem Auftrag Jesu und heilen, während er mit Petrus und Johannes und Andreas auf dem Berg der Verklärung ist. Als sie zurückkommen, ist da dieser Tumult mit dem Mann und seinem mondsüchtigen Kind. Und die Jünger und die Schriftgelehrten streiten sich. Und der Vater des Jungen sagt, Markus 9, 18, ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Und er beschreibt, wie furchtbar sein Kind gequält wird und leiden muss. Und das haben die Jünger ganz offensichtlich gesehen und alles versucht, was sie konnten, und es ist missglückt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten erklären ihnen sicher wortreich, dass das sowieso nicht funktionieren kann. Die Jünger schauen auf die vor ihren Augen sichtbare Wirklichkeit, auf die Tatsachen und die Umstände. Aber sie sehen nicht, dass durch die verliehene Vollmacht Jesu in ihnen eine größere Wirklichkeit ist, die sie bevollmächtigt, die gleichen Werke zu tun wie Jesus, der sie beauftragt hat. Wir wissen nicht genau, wann im Verlauf ihrer dreijährigen Jüngerschaftsausbildung die Jünger dieses Ereignis das stattfand. Doch es ist offensichtlich, dass die Jünger in diesem Punkt noch keine Erkenntnis haben und damit auch keinen Glauben. Die natürliche Wirklichkeit, das, was sie mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen können, ist noch mächtiger als die übernatürliche Wirklichkeit, die ihnen im Handeln von Jesus begegnet. Der Glaube kommt vom Hören, sagt Paulus. Offensichtlich ist es nicht so einfach, den Glauben Jesu, den Glauben Gottes zu leben. Darum sagt Jesus zu ihnen, dass man diesen Geist nur durch Gebet austreiben kann. Gebet, das Gespräch mit Gott. Die Zeit, in der er mir und ich ihm begegnen kann. Die Zeit, in der ich mir bei ihm Rat holen kann und er mir Rat und Weisung gibt. Die Zeit, in der ich mich einfach bei ihm ausruhen kann, mich von ihm wieder aufrichten lasse. Die Zeit, in der meine Beziehung zu ihm wächst und immer fester und tiefer wird. Die Zeit, in der ich ihn immer mehr kenne und lieben lerne. Die Zeit, in der ich lerne, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen. Die Zeit, in der ich auf einmal weiß, dass er das Wort ist, das alles für mich bereithält, was ich brauche. Die Zeit, in der mir nach und nach bewusst wird, wer ich in Christus bin und wer er für mich ist. Die Zeit, in der ich mich als neue Schöpfung sehen und begreifen lerne, als Kind, als Sohn, als Erbe Gottes, ausgestattet mit allen göttlichen Vollmachten. Ein Gebet auf diesem Grund, diesem Fundament, das wird mich bevollmächtigen. Diese 3 Jahre Jesu auf Erden waren nicht nur für seine Jünger eine Vorbereitungszeit, sondern auch für Jesus selbst. Er wurde vom Geist geleitet und zog sich zurück auf einen einsamen Berg oder in eine einsame Gegend, oft nächtelang, sagt die Schrift, um zu seinem Vater zu beten und um mit ihm zu sprechen. Johannes sagt, dass er nur sagte und tat, was er vom Vater hörte und sah. Daraus bezog er seine Vollmacht, nur aus dem Wort des Vaters. Wenn das für Jesus notwendig war, so ist es das ganz sicher auch für uns. Bei Jakobus heißt es, Jakobus 1,5, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. Finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Hinweis. Also ich habe schon manchen Vorwurf dieser Art von Lehrern gehört, weil ich dann doch irgendwie nicht so schnell gelernt habe, wie sie sich das vorgestellt haben. Manche können sich da sehr heftig ausdrücken. Hier steht, Gott gibt gern und er macht niemandem einen Vorwurf. Gott weiß um unsere Erdverbundenheit. Er weiß um unsere Schwächen, um unser Streben, erstmal alles allein zu versuchen, aus unserer eigenen Kraft heraus. Und er weiß, dass wir uns lieber selbst erlösen wollen, als uns erlösen lassen zu müssen. Wir wollen niemanden zur Last fallen, offensichtlich Gott auch nicht. Was für ein Gottesbild. Doch Gott, den stört das nicht. er weiß auch das. Und die Geschichte des Volkes Israel mit Gott, sie bildet sich auch in unserem eigenen Leben ab. Und darum ist es wichtig, auch immer wieder das Alte Testament zu lesen und zu betrachten. Freimütig können wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Er wird uns Weisheit schenken, ohne uns Vorwürfe zu machen. Welche Größe! Das erleben wir doch selten. Selbst wenn wir reuig umkehren, geht das doch auf Erden meist nicht ohne nachmalige Vorwürfe und Ermahnungen. Das darf aber nicht nochmal vorkommen. Gott ist größer. Gott ist Liebe und die ist vor allem barmherzig. Was tun in der Zeit, die wir uns für das Gespräch mit Gott nehmen, wenn wir ihm begegnen? Wir lesen sein Wort, wir sprechen es in unseren Tag, in unsere Situation hinein und hören, was er antwortet, so wie heute Morgen. Johannes sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der heilige Hieronymus sagt, wer die heilige Schrift nicht kennt, kennt Gott nicht. Diesen Gott lernen wir nur durch sein Wort kennen. Darin hat er sich offenbart. Und das geschieht durch seinen Heiligen Geist in uns immer wieder. Das Wort, Jesus, Gott, in den heiligen Schriften durch Menschen aufgeschrieben, die diese Offenbarung von Gott hatten. Die Kenntnis des Wortes Gottes wird uns helfen, immer mehr zu erleben, wie Gott ist. Unser Vertrauen in ihn, unser Zutrauen, es wird wachsen und unsere Vertrautheit mit ihm auch. Jesus vergleicht das Wort mit dem Samen des Sämanns, Matthäus 13, Markus Kapitel 4, Lukas Kapitel 8. Ein Beispiel aus dem Alltag Israels, das jeder verstand. Das, was Jesus sagt, was Gott durch ihn sagt, das ist der Same. Das Wort ist der Same. Und wir dürfen davon ausgehen, dass dieser Same Premium-Qualität hat. Das Saatgut ist in bestmöglichem Zustand. Unterschiedlich ist der Zustand und die Qualität des Bodens. Der Same fällt auf den Weg und er wird nicht beachtet, scheint wertlos und er wird festgetreten. Er erreicht uns nicht. Ins rechte Ohr rein, ins linke raus. Wir messen dem Wort keine Bedeutung zu, weil wir mit was immer gerade beschäftigt sind und anderes wichtiger ist. Und der Teufel kommt und stiehlt dieses Wort, weil wir es nicht verstehen. Und was mein Verstand nicht begreift, das entsorge ich oder beachte es nicht mehr. Ich lasse es mir stehlen. Zweite Möglichkeit. Der Same fällt auf felsigem Boden. Er treibt aus, aber da er kaum Wurzeln hat, hält er den Wetterbedingungen nicht stand. Das war nach meiner ersten Bekehrung so. Ich hatte noch keine Wurzeln im Fundament des Wortes Gottes. Der Same war gelegt, aber es war nicht genügend erdreich da. Dann gibt es zwar kurzfristiges Wachstum, aber es bildet sich keine Frucht. Nehme ich das Wort mit Begeisterung auf, renne los und versuche danach zu handeln, wird mein Tun nicht von Erfolg gekrönt sein. Jeder, der schon mal etwas gesät hat, weiß, dass der Same eine Weile in der Erde liegen, ruhen muss, angemessene Temperatur und Wasser braucht. Und wenn er aus dem Erdreich hervorschaut, dann braucht er möglichst gleichmäßige Bedingungen zum Wachsen. Auf unsere Situation bezogen bedeutet das, man muss das Wort kennenlernen, verinnerlichen, wie Brot essen, langsam kauen, nicht herunterschlingen. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus in Johannes 6, 35. Das Wort ist auch Brot. Es muss uns zum Brot werden. Unser tägliches Brot. Brot ist ein Produkt. Das braucht Zeit und man muss sich damit beschäftigen. Und je öfter ich ein Brot backe, umso besser gelingt es. Unsere Großmütter konnten es quasi im Schlaf, ohne Rezept. Sie hatten es in sich verinnerlicht. Die Evangelisten erwähnen, dass wir um dieses Wortes willen bedrängt, ja sogar verfolgt werden. Das erleben wir in unserer augenblicklichen Zeit. Hier bei uns in Europa, billigstenfalls, wird man lächerlich gemacht, weil man an das Wort der Bibel glaubt und sein Leben danach ausrichtet. Aber unzählige Menschen sitzen um des Wortes willen im Gefängnis oder büßen mit ihrem Leben dafür. Der Feind hat ein elementares Interesse daran, dieses Wort in uns zu vernichten. Denn er weiß, dass er es nur in uns angreifen kann. Jesus Christus, das Wort Gottes, hat ihn vor 2000 Jahren ein für alle Mal am Kreuz besiegt. Und nur durch unser Einverständnis kann der Teufel diesen Sieg beeinträchtigen. Das Wort muss Zeit und Möglichkeiten haben. Das Wort Gottes muss Zeit und Möglichkeiten haben, sich in uns zu verwurzeln. Je tiefer, je besser. Die dritte Situation beschreibt, dass der Same auf guten Boden fällt, sich einwurzelt, aber es gibt außer dem guten Samen auch Unkräuter und Dornen. Die ersticken die wachsende Pflanze, sodass sie keine Frucht bringen kann. Jesus benennt die Störenfriede, die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum, die Gier nach allem Möglichen. Und selbst wenn wir nicht nach allem gieren und mit Reichtum auch keine Last haben, so sind uns die Sorgen doch immer ganz nahe. Als gute Mutter macht man sich Sorgen um seine Kinder. Man macht sie sich. Die Sprache ist deutlich. Natürlich, wir haben Probleme mit unserem Arbeitsplatz, mit unseren Kindern, mit uns selbst, mit Krankheiten. Aber müssen wir sie deshalb zu Sorgen machen? Ja, das ist doch ganz natürlich. Ja und nein. Für den alten, gefangenen, alttestamentlichen Menschen ja. Genesis 3, 18, 19, wir haben die Stelle schon gehabt. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens, von ihm den Boden. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Die Dornen, die lästigen, schweren Gedanken, die uns martern und schließlich unser Denken ganz gefangen nehmen. Die Mühsal des Lebens, alle Sorgen, Gott hat es prophezeit. Aber Jesus, den Gott mit der rettenden Botschaft schickt, unser Retter, der sagt, sorgt euch nicht. Matthäus 6, 25 und euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Matthäus 6, 35. Mit unseren Gedanken haben wir so viel Last wie mit den Sorgen. Wir versuchen sie abzuschütteln, aber sie melden sich immer wieder bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. Wir versuchen sie zu bekämpfen, an etwas anderes, Schöneres zu denken. Aber diese Gedanken, das schaffst du nicht. Das hat noch nie funktioniert. Ich wüsste nicht, bei wem das jemals schon geklappt hätte. Wieso soll das ausgerechnet bei mir funktionieren? Diese Gedanken, sie haben Macht über uns. Aber bei Paulus im 2. Korintherbrief im Kapitel 10, Verse 4 bis 5 finden wir einen wichtigen Hinweis. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Die Gedanken türmen sich auf. Wir kennen das. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Diese Gedanken müssen gefangen genommen werden, damit sie Christus gehorchen. Ja, und wie geht das? Ich nehme das Wort Gottes und spreche es über meine Gedanken. Vielleicht muss ich das mehrmals tun und mit mehr Nachdruck tun, aber dann wirkt es. Zu jedem Gedanken, der so aus meinem Inneren, von meinen Umständen dominiert, aus mir herauskommt, gibt es ein Wort Gottes, was über diesen Gedanken herrschen kann. Wenn ich mir Sorgen mache, sagt Gott, macht euch keine Sorgen, denn ich sorge für euch. Es braucht etwas Übung. Es braucht auch Training. Aber da das Wort Jesu meinen Gedanken übergeordnet ist, unterstellen sich diese nach und nach und verschwinden. Allerdings darf ich ihnen auch keine Nahrung mehr geben, indem ich zum Beispiel jedem anderen dann nochmal davon erzähle, was mich eigentlich alles beplagt hat. Dann schaffe ich das, wie mache ich das wieder lebendig. Eine sehr praktische Anweisung des Paulus, allerdings stimmt die nicht unbedingt mit unserer Beratungspraxis überein. Aber sie funktioniert sehr gut. Und ich habe sie schon sehr oft anwenden müssen und angewendet. Und es funktioniert garantiert. Auf die Waffen und die Waffenrüstung werden wir später nochmal zurückkommen. Sich nicht zu sorgen, seine Gedanken und Worte zu kontrollieren, das ist keine Option, die wir auswählen könnten. Dies ist eine direkte Aufforderung Jesu, ein Gebot. Als Jünger Jesu können und dürfen und müssen wir uns auf sein Wort verlassen. Es gibt nichts anderes und schon gar nichts Besseres. Denn er, sein Wort, ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darum ist die Zeit mit Gott, das Gespräch mit ihm, das Gebet unerlässlich. Matthäus 6, 6. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist eine interessante Stelle. Oft heißt es, ja, da steht es ja, ihr Christen, ihr macht euch hier so wichtig und so und betet hier so laut rum. Hier steht es ja bei euch, geht in eure Kammer und macht die Tür hinter euch zu und dann betet man schön leise. Das ist hier nicht gemeint. Das ist hier nicht gemeint. Das, was diese Stelle hier meint, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, denn er sieht das Verborgene und wird es dir vergelten. Das ist diese Zeit der Intimität, des Gesprächs und des Austausches mit Gott, wo ich Weisung bekomme für das, was ich anschließend tun soll, wenn ich aus der Tür wieder herausgehe. Das muss man sehr schön unterscheiden. Und man sieht auch, dass der Teufel die Schrift sehr wohl kennt, und sie immer wieder als Waffe auch einsetzt und sie ein ganz, ganz kleines bisschen verdreht, mal was rauslässt, mal was reinfügt, um das auch als Möglichkeit zu nutzen, um das wirklich ungültig zu machen. Es hat beides seine Berechtigung. Es hat beides seine Berechtigung. Und eins ohne das andere, das geht auch nicht. Wenn ich immer nur auf dem Marktplatz stehe und das verkünde, was ich glaube, was ich da verkünden soll, aber niemals mich zurückziehe, um wirklich mit dem Urheber alles dessen, was ich da verkünden will, ins Gespräch zu kommen, dann wird es auch keine Frucht bringen. Es braucht eine Zeit der Intimität, der Ruhe und Abgeschiedenheit, eine Begegnung von Herz zu Herz, damit die Beziehung wachsen und immer stabiler und inniger wird. Beziehungen müssen gepflegt werden, sonst ersterben sie langsam, aber sicher. Und es macht auch Sinn, dies am Anfang des Tages zu tun. Ich habe einen völlig anderen Stand, wenn ich mir zuvor habe zusprechen lassen, dass er mit mir sein wird, dass er mich nicht verlassen wird, dass er sich um mich kümmern wird, dass er für mich kämpfen wird, dass mir nichts mangeln wird, dass weiß immer was, dass ich mich nicht sorgen brauche. Und so kann ich den Tag dann befreit starten und mit David sagen, Psalm 118, 24, mal gucken, ob es jetzt kommt. Nein, da oben, ja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Oder lobe den Herrn, meine Seele und alles in mir, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. Also, es macht einen Unterschied. Und mir ist da mal was Lustiges passiert. ich hatte in meiner Schule ja so eine Beratungstätigkeit und hatte einen Termin mittags um 1 Uhr nach Schulschluss. Es ging um die Aufnahme eines ausländischen Schülers und ich sollte mit der Schulleitung einer anderen Schule da ein Gespräch führen, wie das denn nun gehen sollte mit den Eltern. Und ich sitze in meinem Büro und warte, dass die kommen. Und die kommen gar nicht. Und auf einmal schellt das Telefon und am anderen Ende sagt es, wir sitzen hier und warten auf Sie. Oh, habe ich gesagt, ich sitze hier auch und warte auf Sie. Und da ja da auch noch nicht nur die Schulleitung war und ich ja keine Schulleitung war und auch noch die Mutter war, also es war ganz klar, ich musste mich jetzt nach dahin begeben. Und ich hatte an dem Tag kein Auto, ich war zu Fuß gegangen. Das ist ein Fußweg so von ungefähr 20 Minuten. Ja, habe ich gesagt, es dauert ein bisschen, ich bin zu Fuß, aber ich komme so schnell, wie ich kann. Ich habe meine Sachen gepackt und dann bin ich dann durch die Stadt gespurtet. Ein Auto fuhr an mir vorbei und ich guckte nur und kannte mich, hat aber nicht angehalten. Aber es kam Gott sei Dank noch ein zweites Auto und eine Freundin hielt an und sagt, wo rennst du denn hin? Steig ein, ich bring dich dahin, wo du hin musst. Ich sage, ich muss zur Josefschule. Ich kam da an. Ja, die waren auch gnädig und dann haben wir das alles gut geführt und dann hat das auch gut geklappt. Und zum Schluss, nachdem die Mutter dann weg war, sagte die Schulleitung, also ich muss mich ja wundern, Sie sind immer so froh gestimmt irgendwie und Sie kommen jetzt hier auch so froh an und haben das alles so gut hingekriegt, obwohl Sie ja da so buchstäblich mit hängender Zunge angekommen sind. Wie machen Sie das eigentlich? Ach, habe ich gesagt, es ist eigentlich ganz einfach. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich, und sie war katholisch, darum wusste ich, dass ich das sagen konnte, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und das sage ich so lange, bis es funktioniert. Und vorher stehe ich auch nicht auf. Und das mache ich jetzt schon seit fast 20 Jahren. Und es funktioniert garantiert. Es macht einen Unterschied, ob ich so meinen Tag beginne, oder abends schnell noch 5 Minuten in der Schrift lese, wie wenn ich noch soeben so und so anrufen muss, damit er nicht beleidigt ist und sich zurückgesetzt fühlt oder sonst irgendwas. Das kann Gott zwar auch nicht erschüttern und er weiß das auch, aber es erfreut sein Herz, wenn wir morgens als allererstes mit ihm sprechen. Ja, also irgendwie ist es doch heute schwierig. Bei Matthäus finden wir einen weiteren wichtigen Hinweis in Bezug auf die Effektivität unseres Gebets, der schon auch in Psalm 103 aufleuchtet. Dort loben wir Gott, dass er uns all unsere Schuld vergibt. Im Gleichnis vom barmherzigen Vater wird das von Jesus deutlich illustriert. Darum heißt es Matthäus 5, 23, 24, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Unvergebenheit ist ein schweres Hindernis, wenn wir mit unseren Gebeten vor Gott kommen wollen. Wenn dieser Zustand lange genug anhält und mit unseren Worten beschreiben wir ja fast jedem, was uns angetan wurde, dann sind diese Worte auch Samen, die in unseren Herzensboden fallen und sich dort einwurzeln. Das, was aus diesen Worten dann wächst, ist Bitterkeit. Und mit dieser Tatsache der Bitterkeit, da hat mich vor 20 Jahren ein Mann Gottes konfrontiert und hat gesagt, Sie sind so verbittert. Das hat mich bis ins Innerste getroffen und letztlich den Anstoß gegeben, erneut und radikal noch einmal umzukehren. So wollte ich nicht sein und schon gar nicht bleiben. Ich hatte viel zu vergeben, wirklich schwere Dinge. Aber ich musste einsehen, dass ich auch meinerseits mich schuldig gemacht hatte. Reaktion und Gegenreaktion. Und erst nachdem ich lernte, Gottes Vergebung für mich in Anspruch zu nehmen, konnte ich sie auch den anderen gewähren. Und jetzt begann der Prozess der Gebetserhörung. Etwas weiter heißt es bei Matthäus in Kapitel 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das war dann nochmal eine Extranummer. Wenn ich aber daran denke, dass wir gerade vor 75 Jahren die Befreiung des Lagers Auschwitz begangen haben, dann verlieren meine Geschichten rapide an Gewicht angesichts des unvorstellbaren Leids von Millionen von Menschen. Und Christen, die heute in China oder den arabischen oder anderen Gefängnissen sitzen und um ihres Glaubens willen verfolgt, sie sind durch diesen Satz extrem herausgefordert. Aber es gibt wunderbare Zeugnisse von ihnen, wie gerade dieser Satz sie getragen oder sogar letztlich befreit hat. Zum Wort Gottes gibt es keine Alternative. Und Gott belohnt es, wenn wir ehrlich vor ihm stehen, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. Da sind deutliche Zusammenhänge da. Sprichwörter 17,2. Sprichwörter 17,22. Wir haben es gestern Abend schon einmal gehört. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl. Ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Es gibt deutliche Zusammenhänge zwischen unserer seelischen und körperlichen Gesundheit. Das wissen wir heute. Die Bibel wusste es schon vor Tausenden von Jahren. Das Wort Gottes ist aktuell und weiser als alle Weisen dieser Welt. Und darum ermahnt Paulus die Epheser in Epheser 4,31, jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Und er liefert die Begründung gleich hinterher. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt, ob der Name euch etwas sagt. Diese wunderbare Holländerin, die in Ravensburg im KZ gesessen hat, weil sie in ihrem Haus in Amsterdam Juden versteckt haben. Und die dann nach dem Krieg mit dieser Botschaft der Vergebung durch die ganze Welt gereist ist. Und eines Tages in Deutschland, ich glaube es war in München, in einer Kirche gepredigt hat. Und sie sah auf einmal hinten einen Mann stehen, den sie kannte. Und zum Schluss kam dieser Mann auf sie zu, streckte ihr die Hand aus und sagte, können Sie mir vergeben? Und das war der Wärter, der für sie im KZ Ravensburg zuständig gewesen war. Und sie musste quasi ihrer Hand befehlen, dass sie ihm vergeben konnte. Sie konnte sagen, ja, ich vergebe ihn. Mich hat diese Geschichte wirklich zutiefst beeindruckt. Jeder, der schwere Sachen zu vergeben hat, kommt an dieser Geschichte nicht vorbei. Und ich glaube, dass sie durch gar nichts zu toppen ist. Und wenn sie das kann mit Gottes Hilfe und mit dieser Botschaft durch die ganze Welt geht und sich zigtausende von Menschen durch diese Botschaft bekehren, dann können wir das auch. Jesus hat durch seinen Kreuzestod vor 2000 Jahren für all unsere Vergehen, für unsere ganze Schuld bereits gebüßt. Es ist an uns, diese Schuld zu bekennen und die Vergebung anzunehmen. Lasse ich die Bitterkeit wachsen, dann wird sie den guten Samen des Wortes überwuchern und ersticken. Auch das habe ich erlebt. Ich wollte das Wort Gottes leben und sprach es in mein Leben, aber ich glaubte, ich könnte nicht vergeben. Erst als ich lernte, dass Christus für dieses mir angetane Unrecht auch gestorben war und Vergebung dafür erwirkt hatte, erst da erstarb die Pflanze der Bitterkeit und die Wurzeln vertrockneten. Das war die Wende. Manchmal muss man den Acker auch total roden und völlig von vorn anfangen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Als vor circa 100 Jahren die ersten jüdischen Siedler wieder in ihre Heimat zurückkehrten, fanden sie unfruchtbares Land vor. Wüste, Land mit Disteln und Dornen übersät und verseuchte Sümpfe. Es war wie ein verfluchtes Land und es lag eine große, schwere Last darauf. Aber die Siedler sahen darin das von Gott gegebene Wort der Verheißung, das verheißene Land, und sie machten sich an die Arbeit und aus der Wüste wurde nach und nach ein blühender Garten. Der Staat Israel entstand, neue und endgültige Heimat für die aus der Zerstreuung heimkehrenden Juden. Wenn der Boden gut vorbereitet ist, dann gleicht er dem vierten Boden, von dem Jesus im Gleichnis erzählt, Matthäus 13,8. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils 100-fach, teils 60-fach, teils 30-fach. Vers 23. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Und da ist nicht der Kopf gemeint. Wenn ich das Wort der Vergebung höre, das in mein Herz gesät wird, danach handle, dann werde ich die Frucht ernten. Ruhe und Frieden, ja sogar Versöhnung werden möglich. Denn Vergebung ist das eine, aber zum Schluss Versöhnung zu erfahren, das ist etwas anderes. Das war für mich auch ein Prozess. Nachdem ich einigen Menschen da vergeben hatte, habe ich immer gesagt, ja, jetzt habe ich ihnen ja vergeben. Aber in einem Raum möchte ich mich mit denen zusammen nicht aufhalten müssen. Da war noch keine Versöhnung da. Aber mittlerweile kann ich sie besuchen und bei ihnen übernachten, mit ihnen zu Abend essen und ein Glas Wein trinken. Ich kann mit ihnen ein Spiel spielen und am nächsten Morgen sich herzlich mich von ihnen verabschieden. Und sie sind auch bei mir in meinem Haus zu Gast und sie übernachten bei mir und wir essen zusammen und wir spielen zusammen. Es geht um das Reich Gottes, das aufgerichtet werden soll in uns und um uns herum. Und dazu will Jesus seine Jünger bevollmächtigen und aussehen. Matthäus fügt seinem Gleichnis noch ein weiteres an und das gibt uns auch noch einen bedeutenden Hinweis. Darin spricht Jesus vom Sämann. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Matthäus 13, 24 bis 30. Also der Mann sät den Samen auf den Acker, dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Muss dieser Jesus das so deutlich erklären? Das wusste damals doch jeder. Heute ist das ja vielleicht schon eher notwendig, weil wir die ganzen Wachstumsprozesse ja überhaupt nicht mehr wahrnehmen und eine Gesellschaft der Instant-Produkte und Fertiggerichte werden. Und nicht mal zum Kaffeetrinken ist noch Zeit, es muss to go sein. Was tut der Landwirt, nachdem er gesät hat? Nichts. Er wartet. Wir wissen es. Niemand gräbt in seinem Garten nach einem Tag aus, was er gestern gesät hat, um schon zu sehen, wann endlich denn geerntet werden können. Machen nur Kinder in der Schule. Ne? Die müssen dann irgendwann alle eine Bohne mitbringen und dann legen sie die in die Erde und dann bewässern sie die mächtigst und am nächsten Tag buddeln sie die wieder aus und gucken, was denn mit der Bohne passiert ist. Wenn sie das oft genug machen, passiert nichts mehr mit der Bohne. Dann ist die Sache kaputt. Aber der Landwirt macht das nicht so. Und der Jesus unterrichtet hier ja auch keine Landwirtschaftsklasse, sondern seine Jünger. Und die will er zurüsten, das Reich Gottes zu verkünden. Was sagt er zu den Jüngern? Was sagt er uns? Der Sämann, Jesus, die Jünger, wir säen das Wort Gottes in guten Boden, in aufgelockerten, vorbereiteten Boden, in für die Saat geeigneten Boden. Vor ein paar Jahren da hieß es irgendwie, ja, die Lebensmittel werden knapp und so. Und dann sagte ich so zu Anni, och, dann grabe ich meinen Rasen um und dann pflanze ich wieder Kartoffeln und dann kann ich dann im Sommer Kartoffeln pflanzen, essen. Ja, ja, hat Anni gesagt, von wegen. Dein Boden, der mag wohl vorbereitet sein. Es dauert ungefähr 3 Jahre, bis der Boden so weit sauber und vorbereitet ist, dass die Kartoffeln, die dann rauskommen, dass du die auch essen kannst. Also, der Boden muss gut vorbereitet sein. Es muss guter Boden sein. Und dann beginnt das, was wir tun müssen, nämlich nichts außer warten, ruhen, schlafen, aufstehen, normales Tagewerk. Zweifelt der Sämann nun, was er gemacht hat, ob das auch was wird? Nein, er ruht. Können wir das aushalten? Können wir in Ruhe und Gelassenheit das Wort Gottes wirken lassen? Können wir wirklich glauben, dass das Wort nicht leer zurückkehrt, sondern bewirkt, wozu es ausgesandt ist? Steht in Jesaja 55, 11. Jesus sagt deutlich, dass hier ein Prozess stattfindet, ein Wachstumsprozess. In den ersten Jahren werden wir 30-fach ernten, mit fortschreitender Erfahrung 60-fach und später sogar 100-fach. Ja, aber da stehen wir nun plötzlich vor einem Problem und sind herausgefordert. Haben wir den richtigen Samen im Vorrat? Kennen wir das entsprechende Wort Gottes, das er in diese Situation durch uns hineinsprechen will? Ist es reiner Samen, reines Wort Gottes, frei von Unkräutern, frei von Gedanken des Zeitgeistes oder unseren eigenen Wünschen und Begierden? Ist der Boden ein guter, aufgelockerter und frei von Dornen und Disteln? Oder sähe ich am Ende mit dem guten Wort Gottes gleichzeitig meine Sorgen und Nöte, meine Furcht, sodass das Wort sich nicht einwurzeln und wachsen kann? Wie sieht mein Gebet, mein Gespräch mit Gott in dieser Situation aus? Hieronymus sagt, wer die Schrift nicht kennt, kennt Gott nicht. Umgekehrt ist es dann auch richtig. Wenn ich die Schrift, das Wort Gottes, kenne, dann finde ich eine Entsprechung zu meinem Problem. Und auf dieser Grundlage kann ich dann mit Gott reden. Dann darf ich sagen, Gott, in deinem Wort steht. Und das nehme ich jetzt in Anspruch. Und ich danke dir, dass du es gehört hast und du willst, dass wir das Leben in Fülle haben und alles das, was ich weiß zu diesem Wort, was Gott sagt, das sage ich ihm so. Lobe den Herrn, meine Seele. Je besser ich Gott kenne, je mehr ich ihm trauen, vertrauen und glauben kann, je mehr kann ich das auch so tun. Und diese Psalmen Davids, sie sind wirklich ein wunderbares Lehrbuch, wie ich mit diesem Gott sprechen kann, egal welche Nöte und Situationen mir begegnen. Und dieser David, der hat ja nun wirklich auch schlimmste Zeiten der Verfolgung erlebt. Dem wollten sie sehr oft ans Leben. Der weiß, was er tut. Er singt immer zum Herrn. Also oft, wenn ich eine Not habe und mit Gott darüber sprechen will, suche ich einen Psalm. Und da war bisher immer das Richtige dabei. Und ich habe es euch gestern auch schon gesagt, fangt vorne an, bei dem Psalm zu lesen, bis er zu dem Psalm kommt, der zu euch spricht. Es funktioniert garantiert. Und wenn ich dann diesen Psalm gefunden habe, dann bete ich ihn und das tröstet und das stärkt mich und das baut mich auch auf. Um mit meinem Gott im Gespräch zu sein, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um ihm vorzutragen, was mich im Innersten bewegt, ist der Platz zu Hause der richtige. Intimität verträgt keinen öffentlichen Raum. Sie braucht keine Zuschauer und keine Follower. Nicht an dieser Stelle. Matthäus 6,6, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest und schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Natürlich ist auch unsere Kirche ein guter Ort zum Beten. Deshalb treffen wir uns da ja sonntags. Aber hier ist der Charakter der Gebete oft ein anderer. Wir treten in Gemeinschaft vor Gott, um ihn zu loben, ihm zu danken, um sein Gedächtnis zu feiern, die Eucharistie, um Mahlgemeinschaft zu leben. Wir tun uns zusammen und halten Fürbitte, und das ist auch wichtig und gut. Und im Alten Testament gibt es dazu ja auch ein wunderbares Beispiel, das habe ich im ersten Vortrag schon kurz erwähnt, dieser König Salomo, der Sohn Davids, der von ihm ganz besonders geliebt und erzogen wurde und der wusste, wie sein Vater mit Gott gelebt hatte, welche Kämpfe und Siege er zusammen mit seinem Gott ausgetragen hatte. Und bevor David starb, rief der seinen Sohn Salomo, den Gott als seinen Nachfolger bestimmt hatte, und sprach folgende Worte zu ihm. 1. König 2, 2 bis 4. David sagt zu Salomo: Ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei also stark und mannhaft. Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott. Geh auf seinen Wegen und befolge alle Gebote, Befehle, Satzungen und Anordnungen, die im Gesetz des Mose niedergeschrieben sind. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust und in allem, was du unternimmst. Und der Herr wird sein Wort wahr machen, das er mir gegeben hat, als er sagte: Wenn deine Söhne auf ihren Weg achten und aufrichtig mit ganzem Herzen und ganzer Seele vor mir leben, wird es dir nie an Nachkommen auf dem Thron Israels fehlen. Das ist die große Verheißung für Salomo. Und als der Herr ihm im Traum erscheint und er sich etwas wünschen darf, erfüllt Gott diesen Wunsch, weil Salomo nicht selbstsüchtig geantwortet hat, sondern sich Weisheit für die Ausübung seines Amtes gewünscht hat. Und wir wissen, dass er als der weiseste König unter Gottes Sonne galt. Und so baut dieser Salomo Gott ein prächtiges Haus, einen Tempel so großartig, wie es vorher und nachher niemals einen gegeben hat. Und als dieses Haus Gottes dann fertig ist und ihm geweiht werden soll, versammelt Salomo das Volk und spricht ein bemerkenswertes Gebet, ein sehr langes. 1. Könige 8, 22 bis 53. Es beginnt so: Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben, der seinen Bund hält und immer Gnade gewährt. Salomo macht Gott groß. Du hast das Versprechen gehalten, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Deine Hand hat erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Und nun, Herr Gott Israels, halte auch das andere Versprechen, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als du sagtest, es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen. Das ist bemerkenswert. Halte jetzt auch das andere Versprechen. Es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, ihren Weg so vor mir zu gehen, wie du es getan hast. Und dann folgt ein sehr, sehr langes Gebet. Es lohnt wirklich, das nachzulesen, dass er vor dem versammelten Volk Israel spricht. Und der Hauptteil des Gebetes fleht nicht um Hilfe in augenblicklicher Not, sondern zählt Fälle auf, die in Zukunft Anlass zu einem Gebet im Tempel geben könnten. Ist auch spannend. Und dann schließt dieses Gebet mit den Worten: Mögen diese Worte, die ich flehend vor dem Herrn, unserem Gott, gesprochen habe, ihm Tag und Nacht gegenwärtig bleiben. Möge er seinem Knecht und seinem Volk Israel Recht verschaffen, wie es jeder Tag verlangt, damit alle Völker der Erde erkennen, dass niemand Gott ist als der Herr allein. Euer Herz aber bleibe ungeteilt beim Herrn, unserem Gott, sodass ihr seinen Gesetzen folgt und auf seine Gebote achtet, wie es heute geschieht. Dieses Gebet zeugt von einer tiefen Gottverbundenheit. Salomo weiß, wer sein Gott ist. Diesem Gott unterstellt er sich ganz, auch wenn er es nicht bis zum Ende seines Lebens durchgehalten hat und die Beziehung zu seinen vielen anderen Frauen wichtiger wurden als seine Beziehung zu Gott. Er liebte die Frauen und er soll über 1000 Frauen gehabt haben. Es ging ihm offensichtlich zu gut. Und dass er das seinem Gott verdankte, das vergaß er nach und nach. Diesem Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kommen wir zurück ins Neue Testament. Nach der Himmelfahrt Jesu sind die Jünger im Gebet im Obergemach versammelt und warten auf den verheißenen Geist. Sie sind jetzt dort nicht mehr furchtsam und verängstigt und sie erleben, was Jesus verheißen hat, obwohl er körperlich nicht mehr anwesend ist. Sie sind so im Gespräch mit Gott, sie haben so eine feste Beziehung mit ihm wie mit Jesus. Sie können warten. Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Lobpreis, Anbetung, Fürbitte, das kann ich alles in meiner Gebetskammer wunderbar tun. Aber mit Menschen eines Sinnes im gleichen Geist sich zu vereinen, das gibt eine große Kraft, die in die geistige Welt weit hinauswirkt. Das passiert ja da an Pfingsten. Und das erleben die Jünger und wir auch, wenn wir im gleichen Geist zusammenkommen. Es braucht den Geist der Unterscheidung, um zu wissen, wann ich was wie tun soll. Große Events, die haben ihre Berechtigung. Das 50-jährige CE-Jubiläum in Rom zu feiern, mit tausenden fremden Menschen zu beten, zu singen, das war wunderbar. Und da ist etwas geschehen. Da bin ich ganz sicher. Es wird aber nicht unwesentlich sein, wie stark im Herrn, wie stark im Geist der Einzelne wirklich ist. Und nur auf der Welle der Gefühle mitzuschwimmen, das bringt für den Einzelnen wenig Ertrag, wenig Wachstum. Und das kann sogar für die gesamte Versammlung auch hinderlich sein. An Pfingsten trat eine Jüngerschaft vor das Volk, angeführt von Petrus, die alle gleich stark im Geist waren, die vom Geist entflammt waren. Ihre geistige Ausstrahlung als Gruppe war so stark, dass sie schließlich 3000 Menschen zu diesem Christus, der vollmächtig verkündet wurde, bekehrten. Sie hatten sich im Gebet vorbereitet, hatten den Geist erwartet, sie glaubten der Verheißung, sie waren eines Sinnes und verließen ihren Gebetsort und gingen nach draußen. Dort predigten sie das Wort. Es wurde durch Zeichen und Wunder bestätigt. Die Menschen glaubten und ließen sich taufen. Der Auftritt war so überzeugend, dass viele glaubten, aber nicht alle. Sie verdächtigten, sie betrunken zu sein und manche mögen gezweifelt haben. Wunder bestätigen zwar die Worte, aber sie verursachen nicht unbedingt Glauben. Und den brauche ich ja, wenn ich bete. Das, was unseren Glauben ernsthaft behindert, sind Zweifel. Wir haben im letzten Vortrag darüber nachgedacht. Wenn wir zu Gott beten, wenn wir mit ihm sprechen, egal was es auch sein mag, er ist da nicht anspruchsvoll und auch nicht kritisch. Das würde nicht zum Wesen Gottes passen. Aber es gibt noch einen wesentlichen Punkt, den wir beachten sollten, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir ihn im Gespräch suchen. Die Bibel sagt, dass Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte, dass er da ruhte. Und danach berichtet die Bibel nichts anderes mehr. Also ruht der ewige Gott noch immer. Und wenn Jesus sich zurückzog, um mit seinem Vater zu reden, dann kehrte er in seine Ruhe ein. Anders hätte er die Strapazen, die langen Wege, die langen Lehren und den wenigen Schlaf sicher nicht überstanden. Als seine Jünger von ihren Reisen zurückkehren und ganz begeistert berichteten, was alles passiert ist, sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Auch wenn es letztlich nichts damit wird, in diesem Fall, weil die Volksmenge sich schon wieder aufgespürt hat, aber in diese Ruhe Gottes hineinzukommen, ist für uns überlebensnotwendig. Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, Der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Nur in seiner Ruhe werden wir Schutz und Sicherheit haben. Nur in seiner Ruhe werden wir ihn hören können und aus seiner Kraft schöpfen können. Psalm 62, 2, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe. Und Vers 6, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Dieses Joch ist das Evangelium. Seine frohmachende Botschaft, die ist wirklich leicht. Die wird uns allein Ruhe verschaffen. Über die Ruhe Gottes zu sprechen, das ist ein Thema für sich. Aber sie ist Grundlage jeder Begegnung. Gott ist nie aufgeregt. Wenn ich in meinem Geist Ruhe finde, mich von der Ruhe Gottes in der Begegnung mit ihm anstecken lasse, es wird meine Seele beruhigen und sich auf meinen Körper, zum Beispiel meinen Blutdruck, auswirken. Wir sollten lernen, das Leben mit Gott in seiner Ruhe zu leben, aus seiner Ruhe heraus zu agieren. Dazu ist uns die Bibel ein wichtiges Handbuch. Matthäus 11, 28. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Amen.